Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. In dieser Interviewfolge darf ich einen herausragenden echten Brückenbauer begrüßen. Zwischen Forschung und Praxis, zwischen Bundesliga und Business, zwischen Zahlen, Haltung und einem feinen Sinn für Führung. Der heutige Gast ist bekannt für seine messerscharfen Analysen, seine Leidenschaft für evidenzbasierte Führung und dafür, dass er in seinen Trainings gerne mal fragt oder sagt, erzähl mir mal eine Magath-Geschichte, die ich noch nicht kenne. Wer das sagt, der hat definitiv mehr als nur ein bisschen Bundesliga-Luft geschnuppert. Im Gespräch geht es um die großen Fragen moderner Führung. Was hilft in Zeiten von Unsicherheit, Kontrolle oder Kreativität? Was unterscheidet Jürgen Klopp von Carlo Ancelotti und Felix Magath? Und warum ist Charisma kein Geschenk, sondern ein Handwerk? Ein Gespräch über Transformation, Psychologie und das, was zwischen Menschen wirklich wirkt, jenseits von irgendwelchen Buzzwords. Herzlich willkommen im Ja klar Podcast, Ralf Lannwehr. Eine weitere tolle Episode im Ja klar Podcast und ich grüße direkt hier aus Mannheim den Ralf Lannwehr. Ralf, guten Morgen.
Moin Moin, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ralf, wo erwische ich dich denn heute früh? Wo bist denn du?
Ich stehe hier im Homeoffice und quatsche ins Mikro ganz entspannt.
Ja, ich mag diese Art, wie du quatschst, deswegen freue ich mich irre auf diese Aufnahme. Sag doch mal, wenn Unsicherheit groß ist und alles nach Transformation auch schreit, wie es ja aktuell aus meiner Perspektive auch ist, ja. Brauchen wir dann im übertragenen Sinne eher so einen Typ Felix Magath oder eher so einen Typ Carlo Ancelotti?
Ja, also ein Typ Magath, das ist natürlich der harte Schleifer, ne? Der heißt ja nicht umsonst Quälix.
Quälix,
ja. Und der führt halt wahnsinnig autoritär. Das ist so richtig Oldschool. Und wenn wir uns die Empirie angucken, dann funktioniert Oldschool in Krisen. Und zwar nur in Krisen. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, irgendwie kommst du mit Ansagen von oben nicht so weit. Und wenn mal richtig so der die Kacke am Dampfen ist, dann ist es gar nicht so doof, so einen Magath einzustellen. Da gibt es aber eine ganze Menge Abers hinten dran. Das erste Aber ist, wenn man sich mal anguckt, wenn der Magath irgendwo länger ist, dann sieht man ja, dass von 25 Spielern im Kader am Saisonende 20 gehen möchten. So, das ist nicht so toll. Das zweite ist, also eine Krise ist ja meistens eine Polykrise heutzutage. Und also so eine Firma ist ja kein, wir machen jetzt bis Saisonende mal was, sondern uns soll es ja auch in 5 Jahren noch geben. Und so ein Magath in einer Polykrise, ja, in einer Einzelkrise, wie das früher mal war, keine Ahnung, irgendwas ist schiefgelaufen, jetzt muss man irgendwie den Produktstart neu machen oder irgendwie den Standort schließen oder irgendwas, das geht ja heute ein bisschen komplexer. Du hast irgendwie neue Technologien, KI kommt dazu, du hast Ukraine-Krieg, du hast Trump, der völlig freidreht und so weiter. Ob autoritäre Führung auch in Polykrisen funktionieren, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Da gibt's auch keine Empirie zu. Meine Intuition sagt mir nein. Und das dritte ist die Langfristigkeit. Also die meisten Firmen, ne, das hatte ich gerade schon angedeutet. Also wenn du bis zum Saisonende guckst, du stehst auf dem 18. Platz, was kann noch schlimmer werden? Ja, okay, du drehst halt mit autoritärer Führung das Rad des Risikos hoch. Und irgendwie im Fußball, also tiefer als 18 geht nicht. In der Wirtschaft, naja, da geht's immer noch tiefer, wenn man möchte. Und irgendwann ist man halt pleite. Und die langfristige Perspektive fehlt. Also insofern, also in einer akuten Krise, singulär, die klares Ende hat, dann ist Magath echt eine ganz gute Idee. In der heutigen Welt, in der echten Welt, würde ich immer, immer, immer Herrn Ancelotti vorziehen.
Was macht denn die Führung von Carlo Ancelotti oder vielleicht auch noch ein etwas bekannteres Beispiel mit reinzubringen. Was macht denn Führung à la Jürgen Klopp auch aus? Jürgen Klopp wähle ich jetzt, weil ich den in meinen vergangenen Episoden auch durchaus schon mal mit reingebracht habe zum Thema Leadership. Und ich weiß, dass du da auch schon durchaus drüber berichtet hast. Und ich finde den Typen auch einfach jetzt so in der Außendarstellung auch cool. Ich kenne ihn nicht persönlich, du vielleicht schon, aber ja.
Was ist so der zentrale Unterschied auch zwischen dem, was du jetzt über Quelix, ich meine, ich kenne ihn sogar noch aus Ende der 90er, als er zu uns an die Weser gewechselt ist. Dann danach kam dann die guten Zeiten an der Weser. Ja, du wirst dich auch erinnern, weil du in der Sportszene tief drin bist. Was macht so dieses Thema bei Jürgen Klopp, aber auch einem Carlo Ancelotti aus?
Ja, das ist ja im Prinzip die Frage, was macht eigentlich gute Führung aus, ne? Und da gibt's ja alle möglichen Adjektive, die da so gedroschen werden. Und das ist ein bisschen schwierig, ne? Also evidenzbasiert ist davon das Wenigste. Mhm. Also was ist erstmal so die Grundlinie von Führung, ne? Führung kümmert sich um drei Sachen. Das wissen wir heute. Erstens, ja, um die Sache an sich, ja, Aufgabe. Zweitens, um die Beziehung. Man muss eine vernünftige Beziehung herstellen zu denen, die du führst. Und drittens, um Veränderung. Das ist ganz lustig. Also als man das so vor 50 Jahren zuerst beobachtet hat, ja, da ging es um die Aufgabe und die Beziehung. Und diese veränderungsorientierte Komponente, die wurde über die Zeit immer wichtiger. Und heute wissen wir, naja, das ist im Prinzip die dritte Säule. Egal, wie du da rangehst, egal, wie du es erhebst. Meistens so Faktorenanalysen, da gibt es eine wahnsinnig große, die ist jetzt auch über 10 Jahre alt. Und die Bedeutung von Veränderung hat sich ja nicht gerade reduziert, sondern ist eher noch größer geworden. Da findest du wirklich konstant, und zwar methodenunabhängig, diese drei Komponenten. So. Und dann hast du noch so eine zweite Dimension da drin. Und das ist, meistens schließen sich so Dinge gegenseitig aus. Ja, also Unternehmen sind immer in einem Spannungsverhältnis. Nehmen wir so einen Magath, meinetwegen, weil du ihn gerade angesprochen hast. Es gibt so, sagen wir mal, so die Oldschool der Führung, das ist ja auch nichts Schlechtes. Ja, in Unternehmen werden das dann so, wenn man noch so, wie geht's nach außen und wie geht's nach innen weiter mit reinnimmt. Also du musst wettbewerbsfähig sein. Wir nennen das Competition. Ja? Also wenn du nichts verkaufst, dann funktioniert die Firma nicht. Und wenn du nicht gewinnst, dann ist auch ein Bundesliga-Verein irgendwie schwierig zu trainieren, weil dir dann die Argumente fehlen. So, das ist so der eine Bereich. Und dann gibt's den anderen Bereich von Oldschool, das Kontrolle. Du brauchst Regeln. Es gibt Gesetze. Also wenn du nicht möchtest sozusagen, dass in deiner Firma, meinetwegen im Thema Arbeitsschutz, dass dauernd der Krankenwagen da steht, weil sich die Leute wieder irgendwie ein Bein oder einen Arm abgesäbelt haben, oder wenn du nicht möchtest, dass du in Handschellen da vom Gelände geführt wirst, weil du irgendwelche steuerrechtlichen Fragen oder Compliance-Regeln oder irgendwas da wieder gerissen hast, dann musst du irgendwie Regeln einhalten. Und die Regeln, die gibt es und die verschwinden auch nicht, ja. Das ist sozusagen, und das ist ja das, wo der Magath brilliert, ja. Also, der übertreibt's natürlich, aber das ist so oldschool. Also, Kontrolle und Control und Competition, ja, das brauchst du. Das ist die Basis. Die Basis wird doch nicht verschwinden. Aber die Welt wird komplexer. Und das ist das, was die Leute so mit New Work und so meinen, ne? Also, es geht nach vorne. Diese Control und Competition, das sind so die aufgabenorientierten Elemente. Es gibt aber auch neue. Die Welt wird immer komplexer. Und man muss immer stärker so über den Tellerrand gucken und so Silo- und Abteilungsdenken überwinden. Ja? Also du hast heute überall hast du IT dabei. Dann hast du meistens Landesgesellschaften im Ausland dabei. Dann sind deine Produkte heute auch viel ausgefuchster als früher. Das musst du alles berücksichtigen. Du musst die Leute in den Firmen müssen lernen. Und da brauchst du Regeln für, du brauchst Systeme, du brauchst Prozesse, du musst aber auch die Bereitschaft der Leute haben. Ja, wenn du immer noch Abteilungsziele ohne Ende da in die Mannschaft gibst, dann darfst du dir nicht wundern, dass du lauter Egoisten da rumrennen hast. Ne? So, also das ist so der Bereich Collaboration. Die Leute müssen gemeinsam agieren. Und dann gibt's den anderen Bereich, gerade in Deutschland wichtig. Du konkurrierst ja über Qualität und Innovation in Deutschland. Ne? Und ich meine, das ist so der Bereich Creativity. Also, und was ist kreativ? Das ist neu und nützlich. Und die Kombination ist wichtig. Nur neu reicht nicht, nur nützlich reicht auch nicht. Es muss neu und nützlich sein. Dann ist es kreativ und aus einer kreativen Idee entstehen dann später innovative Produkte. So. Und wenn du jetzt so einen Magath hast, ja, der dann, also eine Übung, die der zum Beispiel macht, das ist ganz witzig vielleicht für die Leute da draußen, ich habe ganz viele Magath-Opfer in so Trainings, die ich mache. Ne? Ich bin so zur Hälfte in der Wirtschaft und zur Hälfte im Profisport und ich habe so eine Regel. Immer wenn ich einen Spieler dabei habe, der hat ja nie Frauen trainiert, deswegen gender ich mal nicht, wenn ich einen Spieler dabei habe, der früher bei Magath war, dann muss der mir eine Magath-Horror-Geschichte erzählen, die ich noch nicht kenne.
Ah, die du noch nicht kennst, okay, das wird schwierig. Das wird wahrscheinlich schwierig, oder?
Mittlerweile würde ich sagen, also kenne ich viele, Das ist schon, also der Bursche ist kreativ, ja, um mal in unserer Taxonomie zu bleiben. Aber natürlich, wenn du so einen Magath hast, der voll auf Kontrolle setzt, ja, dann erdrückt das natürlich die Kreativität, und das meine ich mit Spannungsverhältnis. Ja, also du hast so, und wenn du irgendwie voll auf Competition setzt, ja, dann erdrückst du damit manchmal auch die Collaboration. Ja, gerade so, ja, im Vertrieb. Ja, du willst dann ganz besondere Vertriebsziele und so und sorgst dann dafür. Ich hatte neulich, das war eine Mediation, so ein Fall, ich mach das jetzt mal ganz global. Ein Auftrag kam über den belgischen Arm einer Firma rein. Die haben dann gesagt, Mensch, das ist ja irgendwie spannend, aber unsere holländischen Kollegen können das, glaube ich, besser. Die Holländer haben dann gesagt, oh, sprachlich irgendwie gibt ganz viel, wir geben das mal nach Frankreich. Und dann haben sich die Franzosen und die Deutschen diesen Auftrag geteilt. Und da gab es hinterher ein Hauen und Stechen und irgendwie Augen auskratzen bei der Frage, na, für wen wird der Umsatz jetzt eigentlich in die Ziele geschrieben? Sind es jetzt die Belgier, die angesprochen wurden? Sind sie Holländer, die das weitergegeben haben und irgendwie den Weitblick hatten? Sind sie Franzosen, die maßgeblich Kommunikation gemacht haben? Oder sind sie Deutschen, die das Zeug umgesetzt haben? Und anstatt irgendwie, also sinnvoll wäre ja gewesen, das bleibt in der Familie, ist ja super. Aber durch diese Incentive-Regelungen im Competition-Bereich wurde dann die Collaboration zugeschüttet. Und das hat ganz viele Folgeaufträge halt schlechter gemacht. Das ist ein Spannungsverhältnis. So, das sind diese Spannungsverhältnisse. Und dann gibt's Charisma.
Ralf, warte kurz. Lass uns noch mal kurz, mir kommt da nämlich gerade ein Gedanke beim Magath. Also nicht nur, dass der Trainer bei uns an der Weser war und die meisten ZuhörerInnen wissen jetzt, dass ich glühender Anhänger der Grün-Weißen bin.
Okay.
Seit über 30 Jahren und auch in den 2000ern auch alles mitgemacht habe, mit Double und alles, was dazu gehört, Champions League, alles gesehen, auch auswärts mitgenommen und so, dass du einen kurzen Einblick hast, wie viel ich da auch live mitgenommen habe. Das war eine richtig geile Zeit, das ist jetzt auch schon wieder Anno Domini gefühlt, ne? Das ist 20 Jahre her. Magath war aber, um bei ihm jetzt mal zu bleiben, weil ich es auch so pointiert in die Anmoderation mit reingenommen habe, er war ja, in München ist nahezu jeder Trainer erfolgreich. Der hat dort, glaube ich, 2 Double am Stück geholt. Das hat irgendwie 2 Jahre funktioniert, kam der nächste. Aber er hat es doch auch geschafft, so eine Mannschaft wie den VfL Wolfsburg, so eine wirklich graue Maus eigentlich in der Bundesliga, die ich jetzt als großer Werder und Traditionalist auch nicht wirklich wertschätze. Ich sag's mal ein bisschen provokativer. Ich habe nichts gegen die Wolfsburger, aber ich finde andere Vereine einfach cooler. Das scheint ja trotzdem nicht ganz unerfolgreich im Ergebnis zu sein, ne?
Klar. Naja, das habe ich ja gesagt, ne? Also wenn du so eine autoritäre, also wenn du einen Trainerwechsel generell, bringt im Mittel nichts.
Ja.
So, also die Korrelation zwischen irgendwie neuer Trainer, nicht neuer Trainer und Punkten danach ist null. Aber die Korrelation zwischen Trainerwechsel und Varianz der Punkte ist groß.
Mhm.
Was du also mit einem Trainerwechsel bezweckst und tust, ist, du drehst sozusagen das Rad des Risikos nach oben. Also im Mittel ändert sich da nichts. Aber so ein neuer Trainer hat das Potenzial, den Verein total anzuzünden und dann richtig abzugehen.
Mhm.
Siehe Magath in Wolfsburg. Aber es gibt auch leider, oder Gott sei Dank, weiß ich nicht, die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass es noch schlimmer nach unten geht. Im Mittel, ja, ist da kein Unterschied, aber du hast halt eine viel größere Spannweite. Und so hast du nochmal so Freak-Ergebnisse, dass man auch mal Meister werden kann mit so einem Verhalten. Aber man sieht ja auch, es gibt ja einige Trainer, die haben konsistent Erfolg und andere, die haben das eher singulär. Und das ist eine Qualitätsfrage. Du kannst ungefähr, da gibt's ganz coole Untersuchungen, weil meistens ist ja so eine kausale Beschreibung schwierig. Du hast ja meistens nur so Zusammenhänge, ja? Je mehr, desto. Aber da weißt du ja nie, ne? In der Führung meinetwegen Wertschätzung und Führungserfolg hängen eng zusammen. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass Wertschätzung jetzt zu mehr Führungserfolg führt. Kann ja auch umgekehrt sein. Ja? Also wenn ich einen Spieler habe, der mir 50 Tore schießt, der ist dann sehr erfolgreich, aber ich wertschätze ihn auch sehr, weil der halt 50 Tore schießt. Da ist halt so diese Kausalitätsrichtung umgedreht. Und das kann sich natürlich auch gegenseitig beeinflussen. Aber es gibt eine Untersuchung, die ist auch in Science, also wahnsinnig hochwissenschaftlich publiziert worden, sehr cleveres Design, wahnsinnig aufwendig, und da wurden ganz viele Sportarten reingenommen. Da zeigt sich, dass so ein Trainer ungefähr 10% der Erfolgsvarianz kausal bedingt.
Mhm.
Und da die jetzt alle nicht auf den Kopf gefallen sind, die werden ja manchmal in den Medien alle wie die Vollhongs dargestellt, Ja, da glaubst du ja irgendwie, diese ganzen Bundesliga-Trainer, die sind da auch zufällig, weil das alles ja, völlig benagelte Vollpfosten, ja, zufällig da hingekommen. Das stimmt ja nicht. Ne? Da denkt man ja, manchmal denkt man ja auch über so Leute, die in der Politik ganz oben stehen. Was machen die denn da? Das sind ja alles Vollidioten. Das ist halt so eine uninformierte Sicht, wo ich sage, naja, also ich habe jetzt keine Ahnung, von den aktuellen Bundesliga-Trainern, erste, zweite, dritte Liga, kenne ich so gut die Hälfte und hatte die auch mindestens mal 2 Tage in irgendeinem Training. So. Mir ist da jetzt noch kein Vollpfosten untergekommen. Ja, die haben alle ganz schön was drauf. Und mittlerweile bei so Fachdiskussionen über Fußball habe ich dann auch irgendwann gelernt, da halte ich einfach mal meinen Mund und hör mir mal, was die so sagen. Die sehen nämlich so viel mehr als ich, dass es da entwickelt man eine gewisse Demut. So.
Ja. Ne? Um da jetzt auch mal den Turnaround zu Mr. Ancelotti oder auch zu Kloppo zu bekommen. Du hast vorhin schon das Wörtchen Charisma reingeworfen hier ins Studio, in das Podcast-Studio. Ja. Was macht denn jetzt wirklich charismatische Führungskräfte aus? Wie können wir das auch beobachten? Und ich glaube, da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren im Fußball auch einiges gewandelt, weil letzter Satz zum Magath. Ja. Ich glaube, der hatte ganz lange auch keinen Trainerjob mehr.
Ja, Charisma, das ist sozusagen, ich hatte ja gerade so, ich würde sagen, Führung besteht aus 5C. Du hast also einerseits so Kontrolle und Control und Competition, das ist so die aufgabenorientierte Perspektive. Dann hast du so Collaboration und Creativity, das ist so New Work-mäßig. Und das eine ist eher beziehungsorientiert, ja, Collaboration, Creativity ist so eine Mischung, beziehungs- und veränderungsorientiert und Charisma ist voll veränderungsorientiert. Und du hast dann aber auch diese Spannungsfelder, ne? Also Control und Creativity und Collaboration und Competition. Charisma ist so ein bisschen, wie gut gelingt es dir eigentlich, das, was du möchtest, rüberzubringen? Und das gilt sowohl auf einer Kultur- und Strategieebene als auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene als Führungskraft. Das ist so, also Charisma hilft dir dabei, das, was du sagen möchtest, schneller zu tun, es besser zu tun und es so zu tun, dass die Leute es länger behalten. Ja, die Leute raffen das besser. Und das ist auch völlig unabhängig von dem, was du erzählst. Also die größten Leuchttürme der Menschheitsgeschichte waren hochcharismatisch und die größten Tyrannen auch. Und wir müssen jetzt nicht weit gucken, um zu sehen, also Charisma, ja, das ist das Signalisieren von Werten auf eine symbolische oder eine emotionale Art und Weise. Und wenn du dir anguckst, was Donald Trump den ganzen Tag macht, dann merkst du, naja, also er macht das schon nicht schlecht. Die Leute verstehen schon, was er will. Ja, das mögen wir nicht. Ja, Charisma verfängt dann nicht, wenn das, was wir so Wertekongruenz nennen, zu klein ist. Also ich glaube, in Deutschland würden Trump irgendwie 1% der Leute wählen. So, entsprechend fragen sich die Leute, Trump charismatisch? Der reicht mich ja null. Er ist doch irgendwie so mega unsympath. Ja, ja, klar, weil der irgendwie, ne? Aber in den USA sagen dir 50% der Amis, dass Obama sie nicht erreicht. Weil die halt andere Werte haben, ne? So. Aber das ist, wenn du Leute erreichen willst, dann musst du charismatisch signalisieren. Und da gibt es bestimmte Regeln für. Die kann man auch lernen. Das kann man auch nachweisen, dass man das lernen kann. Mir ist total schleierhaft, warum das in der deutschen Personalentwicklung so unterausgeprägt ist. Also die Leute sagen dann, also ich meine, was man machen muss in der Personalauswahl, Charisma korreliert hoch mit Narzissmus.
Mhm.
Ja, musst du auch wieder, ne? Also so ein Trump und so. Ne? Also du musst bei der Personalauswahl, würde ich immer darauf achten, nach Charisma auszuwählen, aber auch Narzissmus zu kontrollieren. Das kannst du ja heute irgendwie alles ganz gut machen. Es gibt sogar im Sport, ich weiß das im Basketball, da gibt es sogar Vereine, die rekrutieren KI-basiert und sortieren Narzissmus raus.
Wow.
Über Twitter.
Mhm.
Und zwar, ja, also es gibt, und zwar ist top publiziert, wir reden hier Academy of Management Journal Level, ne? Also sehr, sehr valides Zeug. Die haben eine KI trainiert, weil ist in Deutschland ein bisschen schwieriger, über die Twitter-Profile oder X-Profile der Spieler, damals noch Twitter, und also wer dann keinen Twitter-Account hat, das sagt ja auch was über Narzissmus. Und wer dann aber einen hat, da wird dann geguckt, was posten die eigentlich so. Ja, also wie oft stehen die jetzt, keine Ahnung, mit blankem Oberkörper irgendwie vorm Spiegel und irgendwie jonglieren da jetzt so einen Ball. Ja, wenn das jeden zweiten Tag kommt, das ist schon so, so bisschen selbstverliebt. Und das kann man im Recruiting kontrollieren. Wenn du das aber machst in der Personalauswahl, dann würde ich nach Charisma sortieren und irgendwie Narzissmus kontrollieren. aber in der Personalentwicklung, das ist der wichtigste Prädiktor für Führungserfolg. Ja? Guck dir so einen Klopp an, guck dir einen Guardiola an, die haben die ganze Zeit, da ist das Wertesystem ist völlig klar. Es ist völlig klar, was die wollen. Ja? Und die transportieren das halt auf eine Weise, die hochemotional ist. Wenn du dir mal den Guardiola bei einem Training anguckst, wie viel Energie der in so ein Training gibt, in jedes Einzelne, wie leidenschaftlich der coacht. Das ist jetzt nicht nur, dass bei den Champions League Spielen so ein bisschen die Linie hoch und runter, ja, apropos die Linie hoch und runter, wenn du zu Atletico Madrid rüber guckst, ja,
ja.
Das ist auch das sind ja Werte, dieses kratzbürstige, dieses underdogige, der Arbeiternimbus, ja, also du musst die Werte, die du hast, die musst du halt verkörpern. Und wenn du nicht weißt, wie du das tust, dann kommt das halt auch bei den Leuten, die du erreichen willst, nicht an. Du musst das aktiv reflektieren. Da gibt's einen Teil, wie gesagt, den kann man nicht erlernen. Das hängt auch mit Intelligenz zusammen. Das hängt mit gutem Aussehen zusammen. Das hängt auch mit vergangenem Erfolg. Ja, Jogi Löw wird charismatechnisch heute anders betrachtet als vor 10 Jahren.
So. Ja.
Aber es gibt einen wahnsinnig großen Anteil, ungefähr 50%, die du halt tatsächlich erlernen kannst. Und auch das ist hart kausal abgesichert. Genau, und da ist halt Klopp überragend.
Wie sehr ankert Charisma auf Charaktereigenschaften, wenn wir mal das Thema Big Five damit reinnehmen?
Null.
Mhm.
Null. Also einige Leute sagen dann, wenn du extrovertiert bist, fällt es dir ein bisschen leichter. Also null ist Quatsch, ne? Also, mhm. Also extrovertierte Personen können halt leichter auf andere zugehen und deswegen fällt ihnen auch das Signalisieren leichter. So. Deswegen sind extrovertierte Personen tendenziell charismatischer als Introvertierte. Aber ja, also so ein Obama ist introvertiert und irgendwie, ne, also keine Ahnung, Mahatma Gandhi irgendwie war jetzt auch keiner, der nackt auf dem Tisch tanzen würde. Ne? Es gibt schon eine ganze Menge wirklich hochgradig charismatische Menschen, die introvertiert sind. Ja, das ist aber die einzige Dimension, die da so ein bisschen raussticht. Mhm. Die anderen, ja, Gewissenhaftigkeit, kein Riesenunterschied, Offenheit, kein großer Unterschied, emotionale Stabilität, kein großer Unterschied und Verträglichkeit auch nicht. So.
Dann lass uns doch mal auf die 50% schauen, Ralf, die man tatsächlich auch erlernen kann. Ja. Wo würdest du, wenn jetzt hier tatsächlich auch eine Führungskraft zuhört und sagt, Kloppo fand ich immer schon geil, so wie ich übrigens auch, obwohl er nie irgendwie Werder trainiert hat, aber dann doch auch schon den FC Liverpool und da war er ja auch hochgradig erfolgreich, wobei interessanterweise Arne Slot als Nachfolger ja auch nicht ganz unerfolgreich ist und mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt kurz vor Ende der Saison auch den Meistertitel an die Anfield Road holt, was ja für die in Liverpool das Allergrößte überhaupt ist, weil sie halt einfach auch an Manchester United rankommen wollen. Womit kann ich denn als Führungskraft starten, dass ich diese 50%, die ich mir auch selber hart erarbeiten könnte, dass ich da annähernd in diese Richtung komme, dass ich dann auch wirklich sagen kann oder dass andere über mich sagen, wow, das ist aber jetzt schon auch charismatischer als vorher. Also ich glaube, du verstehst meinen Gedanken,
oder? Ja, ist klar. Naja, also es gibt das sogenannte Charisma-Dreieck. Das wusste auch schon Aristoteles irgendwie. Der hat das ein bisschen anders genannt, als wir das heute machen. Der hat das Logos, Ethos und Pathos genannt.
Ja.
Heute nennt sich das Deliver, Frame und Substance. Das sind so die Oberbegriffe für Charisma. Und da gibt's Charisma-Taktiken. Also wenn ich Charisma trainiere, egal ob jetzt im Fußball oder in der Wirtschaft, da müssen die Leute erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was sind eigentlich diese Charisma-Taktiken. Und dann guckt man sich so ein Video von so einem Klopp an und dann kodiert man den mal durch. Mhm. Kannst du mit allen machen, ne? Ich war mal bei Benfica Lissabon, da habe ich dann ein paar Trainer vorgeschlagen und die haben mir dann einen gegeben, den ich noch nie gehört hatte. Ein portugiesischsprachiger Coach, der in Südamerika sehr populär ist und große Erfolge hat. Dann haben wir den gemeinsam analysiert. Aber die Leute müssen erstmal verstehen, was sind eigentlich so Charisma-Taktiken? Wie funktionieren die? Und wenn du diese Charisma-Taktiken hast, nimm beispielsweise eine Metapher, die an Werte geknüpft ist. Ja, Klopp, Heavy Metal Football. Heavy Metal ist offensichtlich eine Metapher, aber die Metapher ist ja an Werte geknüpft. Da geht es um Energie, da geht es um Opferbereitschaft, da geht es um Lautstärke. Ja, also das ist ja dieser Fußball, den der Klopp spielen will, der ist in einer Metapher kondensiert. Aber diese Metapher, die ist nicht nur eine Metapher, sondern klar an Werte geknüpft, die man definieren kann. Und da muss man gucken, die Idee, die ich habe, die Werte, wie transportiere ich die denn eigentlich an die Spieler, damit die raffen, worauf ich hinaus will. Ne? Also ich habe mal in einer Trainerrunde mit den Leuten dann mir überlegt, was wäre denn jetzt so eine Metapher für Pep Guardiola?
Mhm.
Der wird ja, also der wird sich wahrscheinlich eher eine Hand abhacken, als sein Spiel irgendwie Heavy-Metal-Fußball zu nennen. Und da landest du halt sehr schnell bei klassischer Musik, bei Symphonieorchester, bei einer Oper, ja, meinetwegen auch bei Synchronschwimmen war dann eine Idee. Ja, also du hast ganz viele Metaphern, die so ähnlich sind. Ja, Synchronschwimmen wollte da keiner im Fußball haben, weil das ja irgendwie so, also wenn du das einer Fußballmannschaft vorschlägst, dann schmeißen sie sich raus. Bei einer Oper auch, aber ne, so die Idee muss klar sein. Ne? Du musst was finden, was irgendwie so dir entspricht. Deswegen fand ich beispielsweise auch. Also die Idee fand ich ja ganz nett vor der letzten WM in Katar. Da gab es ja irgendwie dieses Video der Graugänse. Und dass ja. Die Graugänse, wenn die im Formationsflug fliegen, 30% weniger Energie verbrauchen und so. So, also die Idee finde ich gut und das ist auch eine Charisma-Taktik. Aber also das kannst du heute halt nicht mehr bringen bei den jungen Leuten. Dann lachen die dich aus. So, genau, du musst halt irgendwie, und es ist natürlich auch, wenn der Trainer das nicht selber fühlt und nicht selber rüberbringt, sondern da der Sportpsychologe steht, das ist jetzt natürlich auch nicht die beste aller Ideen. Ja? Du musst halt irgendwie mit den Trainern gemeinsam das erarbeiten und da steht dann nicht der Sportpsychologe da, sondern da steht dann der Trainer da. Ja? So, es sagt ja der Klopp, ich spiele Heavy-Metal-Football. Oder so ein Guardiola sagt, ey, jetzt Symphonieorchester. Hier, schnapp dir mal so eine Oboe, ja, und dann kannst du das ja noch so, wir gehen jetzt mal da rein und dann gucken wir mal, wie das funktioniert und dann fragen wir mal irgendwie, holen wir mal so Dirigenten und fragen die, wie du irgendwie so hochkomplexe Leute, und dann hast du diese Metapher, die brichst du runter und dann machst du das spielerisch, sodass die Leute verstehen, worum es dir im Kern geht, ne, und das kann man schon lernen, also ich habe jetzt versucht, in ein paar Minuten zu erklären, wie man das über längere Strecke trainieren kann, ja, aber erstens musst du Charisma-Taktiken verstehen, die erlernbar sind, zweitens musst du für dich irgendwie die Dinge rausfinden, die deine Schokoladenseiten sind, also Klopp arbeitet quasi nie mit rhetorischen Fragen, so. Da würde ich jetzt nicht im Coaching mit dem rhetorische Fragen erarbeiten. Das ist ja Quatsch. Du willst sie ja da abholen, wo sie stark sind, ja. Nämlich, und das sind bei Klopp Geschichten, das sind dreiteilige Listen, oder das ist irgendwie Vermittlung von Vertrauen in Zielerreichung. Ja, da würde ich viel systematischer mit ihm arbeiten. Und der macht das, glaube ich, auch. Also es würde mich total wundern. Der hat ja auch Bremer Wurzeln, also der Berater sitzt ja in Bremen, deswegen ist er ja auch oft da. Und ich weiß, dass die da irgendwie schon die aktuelle Literatur halt verfolgen. Also es wäre ja auch bescheuert, wenn nicht, ja. Also du willst ja in der Führung, willst du ja deine Stärken ausbauen und nicht irgendwie nur auf deinen Schwächen rumreiten.
Ja. Wie können wir das zum Ende der heutigen Episode, Ralf? Und du merkst, dass ich könnte da jetzt auch noch bis morgen Abend drüber sprechen. Ich weiß, die Zeit hast du nicht, die Zeit habe ich nicht. Das ist auch völlig fein soweit. Wie können wir das Ganze jetzt, weil wir ja auch stark im Fußball drin waren, weil das ja auch Teil deiner eigenen Story auch ist, lieber Ralf, wie können wir das auf Führungskräfte, diese Charisma-Taktik jetzt auch ein Stück weit transferieren? Also stell dir vor, jetzt hört hier eine Führungskraft auch zu und denkt sich, meine Fresse, was die beiden Nasen da von sich geben, das finde ich extrem geil. Da blocke ich mir morgen früh eine Stunde im Kalender und will das mal angehen. Was empfiehlst du?
Ach so. Ja, also wer bei uns mitmachen will, und das ist so eine Verbindung aus Fußball und Wirtschaft. Marco Bode. Ja, haben wir in Bremer. Mit Marco werde ich im September irgendwie 2 Tage in Norddeutschland, in Niedersachsen ein Seminar machen zu Führung in der Transformation. Aber was bedeutet das eigentlich? Was macht man da? Was sollte man tun? Was sollte man nicht machen? Also klar geben wir da ein bisschen Theorie rein, aber hauptsächlich geht es darum, das dann auch umzusetzen für sich. Ja, das ist irgendwie eine hochgradig interaktive Sache. Kickingleadership.de, da könnte man drauf gehen. Ansonsten diese 5C, kann man sich mal überlegen, was sind die Dinge, die ich richtig gut kann? Competition, Control, Collaboration, Creativity und Charisma. Was sind die Sachen, in denen ich mich weiterentwickle? Was sind meine Stärken? Und bei den Schwächen vielleicht zu gucken, naja, was sind Sachen, die ich irgendwie auch an andere abgeben kann? Ich bin zum Beispiel irgendwie ein Vollpfosten im Bereich Control. Und es würde ja nichts bringen jetzt irgendwie, dass ich mich versuche, sondern ich habe einen Kompagnon, der ist da wahnsinnig stark. Der clustert irgendwie, der hat ein Kontrollmonster, so, das fällt ihm manchmal auf die Füße. Ja, genauso wie mir irgendwie andere da auf die Füße fallen. Aber der holt mich da total ab und gleicht meine Schwächen aus. Ja, das heißt also, die eigenen Stärken stärken und bei den Schwächen irgendwie gucken, wie ich die irgendwie, ohne dass ich da jetzt zu viel Energie verpulver, weil das macht ja keinen Spaß, ausgleiche. Und ansonsten kommt im September vorbei bei Marco Cordula, ist eine Kapitänsausbilderin der Lufthansa.
Ja,
Cordula Flau, mega, genau.
Das ist auch so eine geile Kombination und jetzt nicht falsch verstehen da draußen. Ich ärgere mich natürlich nicht darüber, dass ich Anfang September nochmal Papa werde. Im Gegenteil, ja, das freut mich natürlich riesig. Aber das bedeutet auch, dass ich beim Ralf, beim Marco und bei der Cordula war's, ne?
Ja.
Nicht dabei sein kann. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das erfolgreich sein wird und ihr das sicherlich auch nochmal anbieten werdet. Und ich glaube, einen kleinen Eindruck, wie dann auch dieses Seminar laufen könnte, wenn Ralf dabei ist. Das habt ihr hier in diesem Podcast heute mitbekommen. Danke dir, Ralf. Ich fand das wahnsinnig kurzweilig. Genau deswegen habe ich dich in dem Podcast haben wollen. Danke, dass das geklappt hat. Und da draußen LinkedIn-Profil, Kicking Leadership Seminar, findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Und ansonsten sprecht den Ralf doch einfach mal selber an. Genauso habe ich es auch gemacht. Funktioniert. Danke dir, Ralf. Schöne
Danke,
Grüße.
Danke, das hat Spaß gemacht. Schönen Tag noch.
Ciao, ciao. Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!